Wir sind in der Predigtreihe, das Evangelium eint die Gemeinde. Ja, es geht ganz stark um die praktische Einheit, um die praktische Liebe in den Predigten, die wir jetzt haben. Und im Römer 12 sind wir mittlerweile bei einem relativ längeren Abschnitt angekommen. Römer 12, die Verse 9 bis 21, die habe ich überschrieben mit dem Thema, mit dem Titel das ABC des gelebten Gottesdienstes. Ja, wir erinnern uns daran, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, also nicht nur hier Sonntagvormittag, sondern das Ganze, der praktische Alltag. Ja, und jetzt wird es so richtig praktisch und ich lade uns ein, gemeinsam die Bibeln aufzuschlagen und diese Verse zu lesen. Römer 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also wir merken, das ist so wahrscheinlich der konzentrierteste Abschnitt des ganzen Römerbriefes, wenn es so um verschiedene Themen geht. Das sind wie Perlen an einer Kette, ja, jede für sich kostbar. Also man könnte über jeden Gedanken von hier eine eigene Predigt halten. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich hab jetzt Stoff für, weiß nicht, 5 Predigten oder so mindestens. Aber wir wollen ja irgendwann mal fertig werden mit dem Römerbrief. Ja, und deswegen wollen wir auch, das die Gesamtheit dieser Stelle, dieser Aufforderung uns heute unter die Lupe nehmen. Es geht wirklich um Grundlagen des Glaubens. Es geht um nichts bahnbrechend Neues. Ja, das Neue ist aber, und das lesen wir so im Römerbrief, dass es nicht mehr um ein Einhalten von einem Gesetz geht, nicht um Einhalten von Geboten. Und das macht Paulus deutlich durch den ganzen Römerbrief durch. Ja, durch Gesetzeswerke, durch Einhalten von Gesetzen, das ist zum Scheitern verurteilt. Sondern wir haben jetzt die Kraft, um danach zu leben. Und das ist das Neue. Wir haben jetzt die Kraft durch die Erneuerung unserer Gesinnung, Römer 12, Vers 2, durch die Verwandlung von innen nach außen, ist es möglich, so zu leben. Ist es möglich, den Gottesdienst praktisch zu leben. Ja, deswegen bin ich davon überzeugt, Paulus hat den Text nicht aufgeschrieben, um die Christen in Rom zu entmutigen, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, so nach dem Motto, ich schaffe das eh nicht. Ja, und auch für uns soll der Text nicht dazu dienen, sondern um uns zu ermutigen. Ja, wenn Christus in uns lebt, dann ist es möglich, dass unser Leben diese Qualität hat. Ja, der Abschnitt erinnert uns auch ganz stark an, woran erinnert das? Mich hat es ganz stark erinnert an die Bergpredigt oder an andere Lehren von Jesus. Ja, also segnet, die euch verfolgen, die euch segnet und flucht nicht. Das heißt, Jesus, der das vorgelebt hat, wenn er in unser Leben einkehrt, dann gibt uns auch die Kraft, dementsprechend zu leben. Und ich habe mir die Freiheit genommen, auch den Abschnitt, also diese ganzen Gedanken, die doch in sehr, sehr verschiedene Richtungen gehen, doch so halbwegs zu bündeln in Unterpunkte. Und weil wir ja beim ABC des gelebten Gottesdienstes sind, fangen wir doch mal direkt mit dem A an. Und das A steht für aufrichtige Geschwisterliebe. Aufrichtige Geschwisterliebe, so fängt das Ganze an. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das ist wie so eine Überschrift über diesen Abschnitt. Ja, wörtlich steht dort einfach nur ungeheuchelte Liebe. Punkt. Ungeheuchelte Liebe, darum geht es. Ja, wir haben mittlerweile gelesen, ja, Gottes Liebe wurde in unsere Herzen ausgegossen durch seinen Geist. In Römer 5 lesen wir das. In Römer 8, nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Und wenn man das begriffen hat, wenn man das verinnerlicht hat, dann wird es praktisch. Ja? Dann ist man auch in der Lage, auch den Nächsten mit der gleichen Liebe zu lieben. Das ist interessant, gell? Also letzte Woche ging es ja ums Thema Gaben. Und Paulus kommt jetzt vom Thema Gaben auf das Thema Liebe zu sprechen. Das ist so ähnlich wie im ersten Korintherbrief. Wir wissen ja, Korinth war ja die Gemeinde von Paulus, als er den Römerbrief geschrieben hat. Und wir wissen, wie es dort aussah. Ja, dort hatten die Menschen ganz tolle Gaben, können wir im ersten Korintherbrief nachlesen, aber die waren zerstritten untereinander. Die haben die Gaben nur als Show eingesetzt. Da war keine Liebe da. Und ich glaube, deswegen kommt Paulus auch hier direkt nach dem Thema Gaben auf das Thema Liebe zu sprechen, ja, weil es nicht um unsere tollen Gaben geht in erster Linie. Es geht um die gelebte Liebe hier, um aufrichtige, ungeheuchelte Liebe. Ja, dieses ungeheuchelt, das ist also das Wort Heuchler, das bezeichnete in der Antike so ein Theaterschauspieler. Das weiß man vielleicht. Die Schauspieler damals haben sich verschiedene Masken angelegt. Ja. Je nach Szene war das einfach ein anderes, hatte der Mensch ein anderes Gesicht. Und so soll unsere Liebe eben nicht sein. Das ist interessant, in der Bibel, gerade im Neuen Testament, in den Briefen wird immer wieder, ich habe hier ein paar Stellen aufgeführt, zur ungeheuchelten Liebe ermutigt. Also einfach so Liebe reicht nicht aus. Ich meine, vielleicht war Liebe damals genauso ein inflationärer Begriff wie heute. Ja, ja, wir haben uns alle lieb, nach außen hin so eine schöne Maske anziehen, aber hintenrum, ja, wie sieht es da aus? Und unsere Liebe soll wirklich aufrichtig sein zueinander. Und das bedeutet aber nicht, dass die Liebe jetzt ein Auge zudrückt, also beide Augen zudrückt und so tut, als ob alles in Ordnung ist, als ob es das Böse gar nicht gibt. Nein, wir lesen, wir sollen das Böse verabscheuen. In einer anderen Übersetzung steht, wir sollen das Böse hassen. Fällt euch eine Stelle aus der Bibel ein, wo wir Gläubige aufgefordert werden, etwas zu hassen? Sünde. Wo steht es? Okay, also mir fällt jetzt keine Stelle ein. Also wahrscheinlich, ja, das Böse ist die Sünde. Deswegen sinngemäß passt das. Aber mir fällt auf Anhieb keine Stelle ein, wo wir aufgefordert werden zu hassen. Also wir sehen, dass der Hass, das ist so eine Grundemotion des Menschen, die hört nicht auf zu existieren, nachdem man gläubig geworden ist. Und wir Gläubige werden sogar ermutigt zu hassen. Das Böse zu hassen. Natürlich nicht den Menschen zu hassen, der Böses tut. Ja, sonst müssten wir bei uns selbst anfangen. Sondern das Böse zu hassen. Ist ja auch klar, wenn man etwas liebt, dann hasst man alles, was diese Liebe zerstört. Das Böse sollen wir verabscheuen. Also bei aufrichtiger Geschwisterliebe kann ich das Böse auch beim anderen beim Namen nennen und ihn trotzdem lieben. Die Liebe soll nicht unkritisch sein, dass wir einfach pauschal alles lieb haben. Nein, wir sollen das Böse beim Namen nennen. Ja, stattdessen sollen wir das Gute festhalten. Ja, was ist das Gute? Das kann natürlich jetzt auch irgendwie alles sein. Wir haben ja gelesen in Vers 2, dass wir prüfen mögen, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommen. Also das Gute ist erstmal alles, was zum Willen Gottes passt. Natürlich konnte Paulus kannte nicht jeden Christen in Rom persönlich, er konnte nicht in so einem Brief jedem einen perfekten Ratschlag für sein Leben geben. Genauso wenig wie ich jetzt einen Ratschlag in jede Lebenslage geben kann. Ja, aber ich denke und hoffe auch, dass im Laufe der Predigt vielleicht sich für den einen oder anderen herauskristallisieren wird, was für ihn oder für sie gerade das Gute ist, woran er festhalten soll. Vielleicht meint es auch so das Gute im Anderen. Ja? Ja, ich weiß, der andere hat schlechte Seiten, ja, das Böse, aber ich halte lieber am Guten fest. Ja, wenn ich über einen Menschen nachdenke und mir fällt als erstes das ein, was ich an ihm nicht mag, dann im gleichen Atemzug auch das Gute betonen, die positiven Seiten von ihm. Es wird noch konkreter, ja, es geht wirklich um Liebe unter Gläubigen. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Also wir merken, was das so für eine familiäre, so eine emotionale Sprache ist. Also Das kommt auch im Original aus einer Wortfamilie. Wir wissen ja, die Christen in Rom aus Kapitel 14 merken, die waren untereinander eher zerstritten, gespalten. Wegen Tradition, wegen Lehre. Und Paulus meint hier unterschwellig, Geschwister, das soll nicht so sein. Das reicht nicht aus, wenn wir Christen uns tolerieren. Das reicht nicht aus, wenn ich sage, ja, ich bin mein Leben lang hier unten gesessen und da gibt es irgendwelche Christen, die sind oben. Wir sind theoretisch Geschwister auf dem Papier, wir stehen auf der gleichen Gemeindeliste. Aber es reicht, wenn ich ihm einfach aus dem Weg gehe und wenn ich einfach zur Kenntnis nehme, dass es solche Geschwister gibt in der Gemeinde. Geschwisterliebe sieht doch anders aus. Oder was macht deine Familie aus? Ein Ort, wo man zusammenhält, obwohl man enttäuscht wird voneinander vielleicht. Ein Ort, wo Vertrauen herrscht, wo man auch Dinge aussprechen kann, die nicht gut sind. Ein Ort, wo ich mich öffnen kann, ohne dass ich Angst habe, dass ich danach zum Gesprächsthema Nummer 1 werde für die nächsten 3 Monate. Das macht doch Familie aus. Aufrichtige Geschwisterliebe. Und das bedeutet, dass man nicht wartet, bis der andere anfängt, mich zu lieben. Ich warte mal ab, bin mal schön passiv und wenn er dann mir Liebe entgegenbringt, dann liebe ich ihn zurück. Nein, wir sollen in der Liebe oder Ehrerbietung ja, dem anderen vorangehen. Also wir sollen den ersten Schritt tun. Ja, in der Welt, wir wissen, wie es in der Welt aussieht. Ja, also da übertrifft man sich da, also dabei, sich gegenseitig fertig zu machen eher. Wir sollen uns dann dabei übertreffen, uns gegenseitig Gutes zu tun. Also wir merken schon, dass aufrichtige Geschwisterliebe, das ist harte Arbeit. Ja, das verlangt ein Umdenken von uns. Ich erinnere mich letzte Woche im Hauskreis, ja, da gab es die Aufgabe, dass wir dem Nebensitzer sagen sollten, ich brauche dich und du brauchst mich. Und ich muss da schmunzeln, ja, weil wie haben die Teilnehmer darauf reagiert? So, sofort alles ins Lächerliche gezogen. Ja. Ist ja auch so ein bisschen künstlich, dem anderen zu sagen, ich brauche dich. Ja, aber warum finden wir das witzig? Ja, weil wir uns nicht trauen, sowas auch ernsthaft auszusprechen. Oder wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt, also jetzt nicht deinem Ehepartner, ich brauche dich und du brauchst mich? Hatten wir so eine Situation mal. Und wir merken schon, das ist eigentlich unmöglich, diese Art von Liebe zu leben, ja, wenn wir uns nicht ständig erneuern lassen von Jesus. Und deswegen ist es wichtig, die eigene Beziehung zu Gott nicht zu vernachlässigen. Und das führt uns zum nächsten Punkt, zu B, wie beständige Beziehung zu Jesus. Übrigens, die Punkte, die sind unterschiedlich lang. Also keine Angst, die Predigt wird jetzt schon den normalen Rahmen haben. B, beständige Beziehung zu Jesus. Ja, die nächste Aufforderung schauen wir uns an. Wir sollen in Vers 11 im Fleiß nicht säumig sein. Säumig bedeutet auch zu träge, faul. Eine Eigenschaft, vor der immer wieder gewarnt wird in der Bibel. So träge Menschen. An sich als Charaktereigenschaft ist ja vielleicht auch nicht unbedingt negativ, aber ich erinnere mich an eine Begebenheit, dass wir in der Ukraine waren vor ein paar Jahren mit Albert, Willi und Eduard. Und da hatten wir so einen Beamten am Flughafen in Kiew. Das war, also er war träge, er hat es verkörpert. Er sah ungefähr so aus. Das war so der Beamte im Flughafen. Der hat das ganz bequem, hat er das angehen lassen, unsere Ausweise zu kontrollieren. Und wir haben den Flug verpasst. Ja. Natürlich nicht nur wegen ihm. Ja, wir waren auch so zeitlich knapp dran. Aber da merkt man einfach, wenn man träge ist, dass andere leiden drunter. Nicht nur natürlich auch die eigene Beziehung zu Gott. Kennen wir das, eine Trägheit im Glauben. Ja, ich hatte mal so ein Feuer im Glauben, aber es hat nachgelassen. Naja, ist ja auch okay, ich habe so ein bestimmtes Level erreicht. Passt jetzt. Nachdem man sich taufen gelassen hat, wenn die Taufe lang her ist. Oder wenn man bestimmte Ziele im Leben erreicht hat. Ja, ich habe jetzt meinen Traumpartner, ich habe jetzt eine Familie vielleicht, ich habe ein Häusle gebaut. Passt doch alles. Auf dem Level kann ich mich schön ausruhen. Nee, das sollte nicht so sein. Wir sollen im Fleiß nicht säumig sein. Stattdessen sollen wir dieses Feuer, das mal da war, am Brennen erhalten. Seid brennend im Geist, ja, heißt es hier. Natürlich, also ich gehe davon aus, damit ist der Heilige Geist gemeint, weil hier als nächstes steht ja auch der Herr. Und der Heilige Geist wird oft mit einem Feuer verglichen in der Bibel. Und hier sehen wir, ja, beim Glauben kommt es auf beide Seiten an. Ja, natürlich, Veränderung ist nur möglich durch den Geist Gottes. Wenn wir an Jesus gläubig werden, wenn der Geist Gottes in unser Herz einzieht, nur dann ist Veränderung überhaupt möglich. Aber wir sollen allen Fleiß anwenden. Wir sollen uns befleißigen. Wir sollen alles dazu beitragen, dass dieses Feuer brennt. Das heißt, ich kann nicht mich ausruhen und in meiner Bequemlichkeit verbleiben und darauf hoffen, dass der Herr mich verändert. Ich glaube, das ist nicht die Art Gottes, dass er uns zu etwas zwingt. Selbst wenn es etwas Gutes ist, selbst wenn Gott sich Veränderung in uns wünscht, das ist das Schöne an Gott, er lässt uns diese Freiheit zu sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Hier heißt es, wir sollen dazu beitragen, dass wir im Geist brennen. Was heißt das praktisch übersetzt? Ja, das hört sich ja so schön an. Brennen im Geist. Was ist damit gemeint? Also es gibt da heutzutage auch viele, ganz viele unterschiedliche Praktiken, wie man im Geist brennt, wie man irgendwie erfüllt wird vom Holy Spirit und keine Ahnung. Was sagt uns der Text? Brennend im Geist. Was steht als nächstes? Dem Herrn dienend. Also wir sehen, es ist nicht unsere Gefühlslage ist ausschlaggebend, ob ich gerade im Geist brenne oder nicht. Nicht meine emotionale Verfassung, es ist meine Einstellung zum Dienst an den Herrn. Ist ja auch logisch, damit ist gemeint, der Dienst an den Nächsten, am Nächsten. Also hier sehen wir schon, ja, die Beziehung zu Gott geht über in die Beziehung zum Nächsten. Also fließender Übergang zwischen aufrichtige Geschwisterliebe und zwischen beständige Beziehung zu Jesus. Ja. Vielleicht ist es auch so eine Anspielung auf die Gemeinde in Korinth, die Paulus ja gut vor Augen hatte, die tolle Geistesgaben hatte. Ja, man könnte sagen, sie brannten im Geist, aber haben sie dem Herrn gedient? Ja. Die haben einander nicht wirklich gedient, zumindest nicht, können wir das nicht aus dem 1. Korintherbrief schlussfolgern. Ja, und wenn wir aber um diese aufrichtige Liebe bemüht sind, wirklich bestrebt sind, den Nächsten zu lieben, ja, dann wir wissen es ganz genau, dass da bleiben uns Probleme nicht erspart. Es wird genauso harte Phasen geben, das wusste Paulus auch, der war selber ein Realist, der kannte auch Verfolgung. Und deswegen nochmal drei ganz kurze Erinnerungen. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ich werde jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, einfach aus dem Grund, weil wir die schon mal hatten im Lauf des Römerbriefes. Wir hatten sehr ausführlich das Thema Hoffnung oder auch Hoffnung in der Bedrängnis in Kapitel 8, Hoffnung im Leid. Wir hatten das Thema Gebet, ja auch, dass der Heilige Geist uns vertritt im Gebet. Da muss man sich nur das durchlesen nochmal, was wir schon im Römerbrief hatten und man wird wieder daran erinnert. Also wir sehen, ja, die aufrichtige Geschwisterliebe ist nicht möglich, wenn wir nicht beständig, ja, dieses Feuer am Brennen erhalten. Wenn wir nicht zuerst danach gucken, ja, wie schaut es um unser geistiges Leben aus. Gut, jetzt könnte man sagen, das sind ja zwei ganz allgemeine Punkte, also beständige Beziehung zu Jesus, aufrichtige Geschwisterliebe, hört sich so schön abstrakt an. Bei der nächsten Anweisung, da wird es spezieller und ich habe das überschrieben mit, wir sind ja bei C angekommen, C wie Caritas als Lebenshaltung. Und damit meine ich jetzt nicht diesen katholischen Verein, damit haben wir jetzt nichts zu tun. Was ist Caritas? Caritas ist einfach das lateinische Wort für Nächstenliebe, für praktische Nächstenliebe, für Wohltätigkeit. Und das soll unsere Lebenshaltung sein. Werden wir jetzt feststellen, ja, Vers 13 sagt Paulus, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Ja, Heilige, selbstverständlich, sind Christen und dass wir alle Bedürfnisse haben, ist auch logisch, braucht man nicht zu erklären. Interessant wird es, wenn wir uns die Worte anschauen, was sie wirklich bedeuten in diesem Zusammenhang. Also einmal dieses Teilnehmen. Teilnehmen meint natürlich ganz allgemein Gemeinschaft haben, aber es ist interessant, dass Paulus das manchmal in Situationen verwendet, wo es ganz konkret um materielle Dinge geht. Ja. In welcher Situation hat Paulus den Brief geschrieben? Er war kurz davor, eine Spende nach Jerusalem zu bringen. Er schreibt in Kapitel 15, ab Vers 25, nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Interessant, ja, Paulus redet oft von Heiligen, wenn es um materielle Nöte geht. Kann man auch in anderen Briefen nachlesen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen Beitrag, und hier steht genau dieses Wort, eine Teilnahme, zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Hier geht es darum, dass man Gemeinschaft, dass man einen Anteil hat aneinander in Form von materieller Hilfe. Im Philipperbrief, da finde ich es auch ganz passend, Philipper 4, Vers 15, steht derselbe Gedanke drin. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass er am Anfang des Evangeliums keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Also hier redet Paulus von dieser Gemeinschaft und von Bedürfnissen. In welchem Zusammenhang? Wenn es um Geld geht. Das ist interessant. Ja, auch an anderen Stellen, hier habe ich mal ein paar aufgeführt, kommt dieses Wort Bedürfnisse vor, wo es nicht darum geht, ja, ich Bedürfnis nach, keine Ahnung, Gemeinschaft oder so, Bedürfnis nach Menschen, sondern konkret eine materielle, finanzielle Not. Also, ich glaube, dass Paulus hier finanzielle Nöte meinte, an denen wir als Christen uns zu beteiligen haben. Ja, und es ist einleuchtend, wenn wir heilig sind, wenn wir alle heilig sind, dann haben wir Anteilnahme an allem, was heilig ist. Das heißt auch an unseren Problemen. Dann gehört das auch dazu, dass wir daran auch Anteil nehmen. Ja, natürlich nicht nur im finanziellen Bereich. Ja. Auch so habe ich Anteil an den Problemen meines Bruders, meiner Schwester. Weiß ich, was ihn wirklich beschäftigt. Dazu kommen wir gleich noch in anderen Versen. Aber Probleme, an Problemen, die das Materielle betreffen, teilnehmen. Wie steht es bei uns dazu? Ich weiß, dass wir, das sind so die Stellen in der Bibel, wo wir dann gerne irgendwie unser Kleingedrucktes dazugeben, wo ich dann, ich persönlich kenne das aus meinem Leben sehr gut, dass ich dann irgendwelche Ausreden mir einfallen lasse. Also, ja, ich kann doch nicht spenden, ja, ich habe doch kein geregeltes Einkommen, damals als Student oder so, oder als Schüler. Ich verdiene doch nicht so viel wie die anderen, sollen die anderen spenden. Die haben die Gabe des Gebens. Ich habe andere Gaben. Das ist Blödsinn. Wir sollen teilnehmen aneinander, an den Nöten von uns gegenseitig. Ja, ich persönlich bin da sehr, sehr gesegnet worden, hat mich auch sehr ermutigt zu sehen, wie Gott hier wirkt in unserer Gemeinde. Als mein Vater verstorben ist vor ein paar Wochen, ich nach Russland fliegen musste, Geschwister haben mich finanziell unterstützt. Echt unglaublich. Ein Riesensegen. Ansonsten, ich weiß auch von anderen Familien aus der Gemeinde, dass sie anonyme Spenden bekommen. Also da sehe ich einfach, wie Gott wirkt bei uns und wie in diesem Plan wir diese Nächstenliebe praktisch ausleben, die Paulus hier verlangt oder die Gott von uns verlangt. Der zweite Gedanke in diesem Vers, der geht in dieselbe Richtung. Ja, nach Gastfreundschaft sollen wir trachten. Ja, kann man vielleicht nicht eins zu eins auf uns beziehen, weil damals gab es kein Airbnb oder so, keine Hotels, kein TripAdvisor. Damals waren Menschen auf Herbergen angewiesen und Herbergen hatten einen ganz schlechten Ruf. Also es war ganz wichtig, also vor allem für Christen, wenn sie auf Durchreise waren, von Geschwistern, von anderen Gläubigen aufgenommen zu werden. Vor allem in so einer Stadt wie Rom. Ja, und ich denke, auch wenn man das nicht eins zu eins auf uns übertragen kann, trotzdem, es ist nicht schlecht, wenn wir auch uns die Frage stellen, wie sieht es aus mit unserer Gastfreundschaft? Interessant ist, das Wort Gastfreundschaft bedeutet wörtlich Liebe zu Fremden. Ich muss da an ein befreundetes Ehepaar von mir denken. Die waren mal eine Zeit lang in der Bibelschule Brake, haben auf dem Gelände gewohnt und sie waren dafür bekannt, dass bei denen einfach ständig Leute waren. Also sie hatten wirklich die ganze Zeit Leute, Bibelschüler, Leute von außerhalb, ständig hatten sie Leute bei sich zu Hause. Ich meine, klar, sie sind jung, haben keine Kinder. Und als wir mal drüber gesprochen haben, Thema Gastfreundschaft, hat er zu mir gesagt, das, was wir machen, hat nichts mit Gastfreundschaft zu tun. Wir laden doch nur Leute ein, mit denen wir uns sowieso gut verstehen. Boah, das hat gesessen. Das hat wenig mit Gastfreundschaft zu tun, wenn ich meinen besten Freund Albi auf einen Tee einlade oder wenn ich zu meiner Geburtstagsfeier meine 10 Cousins einlade, die ich nicht habe, aber als Beispiel einfach. Das ist keine Gastfreundschaft, das ist keine Liebe zu Fremden. Wir sollen nach Gastfreundschaft trachten. Ja, so ein ganz starkes Wort, das kommt im nächsten Vers vor, diese segnet euch, die euch verfolgen. Also wie man jemanden verfolgt, so sollen wir die Gastfreundschaft verfolgen. Ja, das heißt, da sieht die Gastfreundschaft wahrscheinlich nicht so aus, dass man jemanden zu sich einlädt, dann einmal im Jahr und dann nach 2 Stunden, schön, dass ihr da seid, ich muss schon morgen früh aufstehen. Ich glaube, hier ist irgendeine andere Haltung gemeint, die wir als Christen, die uns kennzeichnen sollte. Deswegen mache ich Mut, einfach auch uns selber so zu überwinden. Auch mich persönlich ermahne ich da immer wieder dazu. Und zu sagen, komm, lad doch einfach mal jemand aus der Gemeinde ein, selbst wenn du ihn nicht kennst. Ist egal, gerade deswegen, lad ihn doch ein. Oder wenigstens, komm, geh auf ihn zu. Selbst wenn es bei dir zu Hause nicht aufgeräumt ist. Ja, muss ja nicht alles picobello sauber sein. Jetzt wird es aber noch radikaler, in Vers 14, wir sollen die segnen, die uns verfolgen und dabei nicht fluchen. Also, da sehen wir jetzt diese Caritas-Lebenshaltung, die wird ausgeweitet von uns Christen, von Geschwistern, auf Außenstehende, sogar auf Verfolger. Sogar ihnen gegenüber brauchen wir die gleiche Herzenshaltung. Also wir kommen zu diesem Gedanken noch im letzten Abschnitt, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Aber wir sehen schon, da muss ein Umdenken stattfinden bei uns, dass wir das als Lebenshaltung haben. Dass uns die Bedürfnisse des anderen auffallen, dass wir Gastfreundschaft, dass das für uns eine hohe Priorität hat. Da muss was sich verändern in unserer Herzenshaltung und das sehen wir jetzt im nächsten Punkt. Wir sind ja jetzt bei D angekommen und D, hier habe ich ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben. D, Demut statt Egozentrik. Demut statt Egozentrik. Vers 15. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Also hier sind wir wieder beim Thema aufrichtige Geschwisterliebe. Ja, wenn ich weiß, wie es einem anderen geht, dann fühle ich auch mit. Also erst dann kann ich auch mitfühlen. Wenn ich überhaupt weiß, wie es ihm geht, wenn ich denn mal frage, wie es ihm geht. Das heißt, wenn jemand leidet, vielleicht sogar, wenn jemand zu Recht leidet, vielleicht sogar, wenn er selbst das Leiden selbst verschuldet hat, dann soll das für mich jetzt nicht eine Chance sein, jetzt halte ich mich für was Besseres. Darum soll es nicht gehen. Ich soll ihr später lesen, haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Wenn ich jemanden leiden sehe, dann heißt das, dass ich mitleide, dass ich Mitgefühl zeige. Dass ich mich versuche, wenigstens ein bisschen hineinzuversetzen in seine Lage. Dass ich mir bewusst mache, meine Probleme, die sind jetzt nicht das Ende der Welt. Also auch wenn ich mich so fühle, der Nächste hat Probleme, der fühlt sich genauso in seiner Lage. Das heißt, wenn ich den Nächsten mit dem Nächsten wirklich mitfühle, wenn ich den Nächsten in seinen Extremen kenne, in seinem Leid, aber auch in seiner Freude und ihn dann trotzdem annehme, dann ist es wirkliche Liebe. Das hat mal ein Prediger aus dem 4. Jahrhundert hat gesagt, Freude, Mitfreuen steht an erster Stelle, weil das schwieriger ist als Mitleiden, als Mitgefühl. Weil Mitleiden, das können wir noch so halbwegs, aber sich mit jemandem freuen, der etwas Besseres hat als wir, das ist schon schwieriger. Ja, also bei Freude, wenn sich jemand freut, dann nicht so zynisch, freu dich nur ein paar Wochen lang. Sondern mitfreuen, wie geht es uns damit? Also ich muss, wenn wir das wörtlich nehmen wollen und es gibt keinen Grund dafür, das nicht wörtlich zu nehmen, dann wird es ganz schwierig. Also für mich persönlich, weil ich erwische mich selber dabei, wie ich einfach nur also egoistisch hoch 10 bin und wie ich überhaupt nicht mitfühle mit anderen. Und dann Leute von ihren, keine Ahnung, jemand erzählt mir von seinem schönen Urlaub und in mir kommt Neid hoch, weil ich mir nicht so einen tollen Urlaub leisten kann, statt dass ich mich freue. Oder dass, wenn jemand von seinem Leid erzählt, dass ich dann denke, ja, was ist das schon für Leid? Gibt es Menschen, die haben ein ganz anderes Leid. Das ist überhaupt, also ich sehe da keine demütige Haltung in mir. Ich glaube auch, dass da Veränderung möglich ist. Ja, und das macht mir auch Mut. Also die nächsten Verse, so aus Zeitgründen, kann man die mal zusammennehmen. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Das ist ja eigentlich selbsterklärend. Das wissen ja alles aus der Theorie. Seid nicht klug bei euch selbst. Interessant, in der russischen Übersetzung steht wörtlich, träumt nicht über euch selbst. Und das ist gut. Ja. Wenn ich mich für klug halte, dann habe ich so eine Traumvorstellung von mir. Und die entspricht nicht der Realität. Und das sollte ich ablegen. Ja. Ich sollte mal öfters von mir so denken, wie es um mich wirklich steht. Wir sollen stattdessen zu den Niedrigen halten. Das ist vielleicht ganz wichtig, nochmal darauf einzugehen. Was ist denn damit gemeint? Niedrig. Das Wort meint demütig. Ja? Wer ist niedrig? Also Jesus sagt von sich selbst. Matthäus 11, Vers 29. Ich bin sanftmütig. Nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und ich bin vom Herzen niedrig. Also die Einstellung von Jesus war nicht wie die von so einem Überflieger, der alles im Griff hat, obwohl er eigentlich alles im Griff hatte, sondern er hat sich ganz klein gemacht. Wörtlich niedrig. Und was damit auch gemeint ist, ist nicht nur demütig, sondern auch tatsächlich Menschen mit einem niedrigen sozialen Status. Menschen, die in der Gesellschaft übersehen werden. Damals waren das Waise, Witwen, Kranke. Wer sind die Niedrigen heutzutage? Wer sind das bei uns? Das ist sehr interessant. Also Christen waren die ersten Menschen, die sich um Kranke gekümmert waren. In der Antike war das so, wenn du krank geworden bist, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, konnte das das Ende deines Lebens bedeuten, weil es keine Krankenhäuser gab. Und um Kranke hat sich niemand gekümmert. Christen waren die einzigen, die auf diesen Gedanken gekommen sind, komm, ey, lass uns Nächstenliebe ausleben. Sogar als das erste sowas wie ein Krankenhaus gebaut wurde im 4. Jahrhundert, hieß es sogar in christlichen Kreisen, wozu braucht man das? Ja? Weil manche doch davon überzeugt waren, Christen sind nur dazu da, um das Evangelium zu predigen. Nee, wir sollen uns demütig, wir sollen uns zu den Niedrigen halten, also zu den vernachlässigten Menschen. Und was sind das für Menschen in unserem Leben? Ich denke, wir haben ja, letzte Woche in der Begrüßungsandacht aus Matthäus 25 deutlich gehört, ja, wo Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Menschen in unserer Umgebung. Halten wir die Augen überhaupt offen für solche Menschen, für Randgruppen, für Außenstehende, für Alleinstehende, für Kranke? Aber halten wir uns auch zu ihnen? Also orientieren wir uns an ihnen? Oder orientieren wir uns an der High Society? Ich glaube, heutzutage wurde der Nächstenliebe so professionalisiert durch Krankenhäuser, durch Rehabilitationszentren, durch irgendwelche andere Einrichtungen, die ja wunderbar sind alle. Aber für uns, ich habe das Gefühl, wir Christen, noch nie war es so einfach für uns, an diesem Auftrag der praktischen Nächstenliebe vorbeizuleben. Weil wir denken, ja, sich um die Drogensüchtigen kümmern, das macht ja schon der Staat. Dabei ist es auch die Aufgabe von uns Christen. Ich weiß nicht, was es für dich konkret bedeutet. Ich kann von mir aus nur sagen, wenn ich dienstags von 16 Uhr bis 17 Uhr in der Aalener Straße bei den Obdachlosen bin, dann ist das Jesus ähnlicher als das, was ich hier gerade mache. Also wir merken schon, das kostet Überwindung, ja, unsere Egozentrik abzulegen, Demut uns anzueignen. Misha Bayer hat letzten Freitag uns ein Thema gemacht in der Jugend und ein Gedanke ist mir hängen geblieben. Es heißt so oft, ja, wir erleben so wenige übernatürliche Wunder im Glauben. Nicht so wie die Menschen damals. Aber dabei, die Tatsache, dass ich meinen Egoismus weglege, das ist eigentlich schon ein übernatürliches Wunder von Gott. Dass ein Mensch seinen Egoismus überwindet. Ist das nicht schon ein Wunder? Und das führt uns so zum letzten Punkt. Das ist eigentlich allumfassend. Den habe ich überschrieben mit Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen. Ja, das sind so die übrigen Verse ab Vers 17, weil die alle im Prinzip denselben Gedanken beschreiben. Es geht um Frieden. Ja, wenn wir die ganzen anderen Aufforderungen versuchen auszuüben, auszuleben, wenn wir versuchen, wenn wir um aufrichtige Geschwisterliebe bemüht sind, wenn ich bemüht bin, demütig zu sein und nicht egoistisch, wenn ich um Caritas besorgt bin, dann bedeutet das nicht, dass ich nicht auf Widerstand treffen werde. Paulus selber wusste das ja, der auch Verfolgung erlebt hat. Und so ist es so, dass wir manchmal in unserem Bestreben nach Nächstenliebe nicht auf Nächstenliebe treffen, sondern im Gegenteil, wir bekommen dann auch noch eins auf den Deckel. Und hier werden wir aufgefordert, ja, wir sollen das Böse nicht mit Bösem vergelten. Wie du gesagt hast, nicht Feuer mit Feuer löschen. Das macht doch keinen Sinn. Sondern auf das bedacht sein, was ehrbar vor allen Menschen ist. Das heißt, wenn ich bestrebt bin, hingegeben zu leben, dann heißt es nicht, dass ich keinen Widerstand erleben werde. Ich werde wahrscheinlich Widerstand erleben. Ich muss nicht mal verfolgt werden. Der Widerstand kann schon in der Gemeinde anfangen. Ich muss mich an ein Gespräch erinnern mit einem jungen Mann diese Woche, wo es hieß, manchmal möchte man radikal für Jesus leben und andere Gläubige sagen, hey, das bist doch nicht du, hör doch auf damit. Total entmutigend. Also der Widerstand fängt schon in unseren eigenen Reihen an. Und wir werden aber herausgefordert, auf diesen Widerstand nicht genauso zurückzuantworten. Und ich finde, Vers 17 ist da besonders ermutigend für mich, ja. Wenn möglich so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das heißt, Gott ist sowas von realistisch. Gott weiß, Frieden auf Erden wird es nicht geben, solange sein Reich noch nicht hundertprozentig angekommen ist. Wir leben noch in der gefallenen Welt. Und wir sollen auch hier nicht künstlich Frieden auf Erden erzeugen. Aber so viel an uns liegt, sollen wir mit anderen Menschen in Frieden leben. Es wird bei manchen Menschen vielleicht unmöglich sein. Meine Verantwortung ist es aber von meiner Seite aus, alles friedlich zu halten. Wie können wir das schaffen? Das beantwortet eigentlich Vers 18. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden, rächt euch nicht selbst, Vers 19 meine ich, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Das ist interessant, hier zum ersten Mal seit dem ersten Kapitel spricht Paulus die seine Empfänger als Geliebte an. Wahrscheinlich bewusst, um sie daran zu erinnern. Leute, ihr habt doch die Liebe Gottes empfangen. Vergesst das bitte nicht. Vergesst das nicht, dass Gott einen Plan mit euch hat. Vergesst das nicht, dass Gott gut zu euch ist, dass ihr geliebt seid von ihm. Und das kann euch vielleicht auch helfen, dem anderen nicht mit der gleichen Münze zurückzuzahlen. Wenn man selber überzeugt davon ist, nein, ich habe Gottes Liebe erfahren, ich habe es nicht nötig, den anderen genauso zu behandeln, wie er mich. Und dann noch die Erinnerung, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das heißt, auch da können wir uns vor Augen halten, Gott drückt da keineswegs sein Auge zu. Gott ist nicht ungerecht, sondern seine perfekte Gerechtigkeit wird eines Tages kommen. Auch für all das Böse, das uns angetan worden ist. Davon können wir auch überzeugt sein. Aber bitte nicht davor anfangen, Gott zu spielen und sein Gericht selber irgendwie herbeiführen. Ja, und das begründet Paulus mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Das sind wirklich wortwörtliche Zitate. Es ging ihm nicht darum, dass man wortwörtlich hier seinen Feind ja, speist oder seinen Feind zu trinken gibt, wenn der Feind dürstet. Das sind einfach Prinzipien aus Sprüchen. Auch das mit der Kohle auf dem Haupt, das ist so ein Bild, ein Sinnbild. Die genaue Bedeutung ist umstritten, aber im Endeffekt geht es darum, dass es nicht spurlos an dem Menschen vorbeigeht, wie du ihm begegnest. Und selbst wenn er dir Leid antut und du antwortest in Liebe, das wird Auswirkungen auf seine Beziehung mit Gott haben. Ich erinnere mich an so ein Zeugnis von einem ägyptischen Christen von Open Doors. Er hat gesagt, früher sind Menschen in Ägypten durch Träume Jesus begegnet. Ganz oft, gibt es auch bis heute noch. Und mittlerweile aber begegnen viele Verfolger Jesus, indem wie wir Christen mit den Verfolgern umgehen. Also die Verfolger sehen, diese Christen gehen ganz komisch damit um, dass sie verfolgt werden. Kommen dadurch ins Nachdenken und kommen dadurch näher zu Jesus. Erleben vielleicht auch die Wiedergeburt, werden auch zu Kindern Gottes. Und das meint auch so die letzte Aufforderung, über die wir schon gehört haben heute. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also das Böse soll nicht mit gleichen Waffen geschlagen werden. Und so schließt Römer 12 eigentlich mit dem kompletten Evangelium. Ja, und Paulus fasst das, der ganze Römerbrief ist im Prinzip hier zusammengefasst. Der Zorn Gottes kommt über alle Menschen, Kapitel 1, weil wir alle gottlos sind. Jeder ohne Ausnahme, Kapitel 2 und 3. Aber Jesus Christus hat das Böse überwunden, Kapitel 5, hat den Tod überwunden und vollbringt in uns etwas Neues, dass auch wir in der Lage sind, nicht mehr so wie früher zu leben, Kapitel 6 und 7, sondern nach dem Geist zu leben, Kapitel 8. Und dass es möglich ist, auch das Gute zu suchen, das Böse mit Gutem zu überwinden, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, auch Beziehungen im Volk Gottes, Kapitel 9 bis 11, und auch Beziehungen untereinander in der eigenen Gemeinde. Dass auch wir in der Lage sind, Gottes Liebe wiederzuspiegeln und Böses zu überwinden. Ja, das war so im Schnelldurchlauf dieser Abschnitt. Wenn wir uns dieses ABC des gelebten Glaubens nochmal vor Augen führen. Aufrichtige Geschwisterliebe, Verse 9 und 10. Beständige Beziehung zu Jesus. Caritas heißt Lebenshaltung. Demut statt Egozentrik. Frieden mit Gott, Frieden mit Menschen. Und wenn wir das uns vor Augen führen und feststellen, ich schaffe das einfach nicht. Also mir geht es so, wenn ich mir das vor Augen führe, dann können wir getrost sein, genau dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Genau dafür ist Jesus gekommen, weil wir das nicht schaffen, so zu leben. Weil das Böse ist nicht nur in den Menschen da draußen, das Böse ist erstmal hier drin, in meinem Herzen. Und wenn ich jetzt anfange, das Böse mit Bösem zu bekämpfen, auch in mir drin, wenn ich jetzt anfange, das zu sehen, Gottes Maßstab, und mich selbst zu verurteilen, mich selbst zu verdammen, weil ich das nicht schaffe, dann bekämpfe ich wieder Böses mit Bösem. Deswegen sollen wir uns jetzt nicht verurteilen oder verdammen, weil wir manchmal nicht in der Lage sind, so zu leben, sondern wir sollen das annehmen, was Jesus getan hat. Stattdessen auf Jesus sehen, der vor 2000 Jahren das Böse mit Gutem überwunden hat, und seine Gnade annehmen. Und dann werden wir auch in der Lage sein, das Böse mit Gutem zu bezwingen, in uns in erster Linie, aber auch in unseren Beziehungen. Und dann werden wir neue Kraft bekommen für den gelebten Gottesdienst. Amen.